Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Dienstag, dem 6. Januar 2026. Ich zeichne auf in Budapest, ich bin in der ungarischen Hauptstadt, aufgrund der Jahrespressekonferenz des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Dieses Mal größte Aufmerksamkeit. Das war gestern am Vormittag mit einer also internationalen Medienpräsenz, die es nach Aussage von ungarischen Journalisten so jetzt noch nie gegeben hat. Orban macht das in jedem Jahr. Ausblick auf die Saison gewissermaßen. Und dieses Jahr natürlich besonders interessant, aufgrund auch der bevorstehenden Wahlen. Das wird gemäß internationalen Mainstream-Medien einmal mehr sehr eng für Orban, wobei in der Vergangenheit, wenn man geschrieben und gelesen hat, es werde eng für ihn, dann hat er meistens spektakuläre Zweidrittelmehrheiten eingefahren. Wir werden sehen, auch in diesem Jahr braut sich die Opposition gewissermaßen gegen ihn zusammen, von der Mitte bis ganz weit links, unter einem Peter Magyar, einem früheren Parteikollegen von Viktor Orban. Ich werde über diese Medienkonferenz, die auch aus schweizerischer Sicht sehr interessant ist und ein paar wichtige Kernsätze enthalten hat, im Verlauf dieser Sendung etwas sagen, aber vielleicht etwas ausführlicher dann auch noch in der internationalen Ausgabe. Sprechen wir zuerst über den Skandal, über diese Schande, die die Schweiz derzeit zu Recht am meisten beschäftigt. Ich habe gestern gesagt, allmählich wachen die Medien auf. Ich habe etwas Schelte eingesteckt von Ihnen. Man hat mir geschrieben, ja, Herr Köppel, in welcher Zeit, auf welchem Planeten leben Sie? Die Medien seien noch überhaupt nicht aufgewacht im Zusammenhang mit der menschengemachten, mutmaßlich verbrecherischen, kriminellen Brandkatastrophe von Grand. Ja, natürlich, wenn man die ganz strengen Maßstäbe anlegt, aber die Medien sind tatsächlich etwas erwacht. Wir lesen jetzt doch den einen oder anderen wirklich auch etwas kritischeren Kommentar. Und es wird ja immer unfassbarer, je genauer man sich mit dem Geschehen auseinandersetzt. Für mich eigentlich die Nachricht oder das Erschütterndste jetzt, abgesehen von den finsteren Fakten, den Todesfällen, mindestens 40, weit über 100 Verletzte, Schwerstverletzte fürs Leben gezeichnet. Ich meine, das ist klarerweise die noch immer nicht so richtig fassbare Dimension dieser Katastrophe. Aber die Umstände, die Fahrlässigkeit, die kriminelle Vernachlässigung, die dazu geführt hat, das drängt sich immer deutlicher ins Bild. Und da gibt es eine Episode, da muss ich Ihnen sagen, das schlägt einmal mehr dem Fass den Boden aus. Und zwar haben Reporter des Boulevardblattes Blick bereits am Wochenende versucht, den Eigentümer der Inferno-Bar von Grand, den Jacques Moretti, zu sprechen, ihn aufzutreiben gewissermaßen, mit ihm in Kontakt zu kommen. Und sie haben dann andere Lokale, die ihm gehören, besucht. Die sind jetzt geschlossen, aus außerordentlichen Gründen, man weiß warum. Und dieser Jacques Moretti, tatsächlich, sie haben ihn gesehen in einer anderen Gemeinde als Grand. Er ist da zu seinem Betrieb gekommen, möglicherweise auch sein Wohnhaus. Und man hat versucht, mit ihm zu sprechen. Man hat da Filmaufnahmen gemacht. Und dann seien gemäß Darstellungen des Blick französisch sprechende, mutmaßlich korsische Schlägertypen, man kann das nicht anders aus den Darstellungen ableiten, korsische Schlägertypen auf diese Journalisten losgegangen und hätten gesagt, sie sollen sofort aufhören zu filmen, sie sollen da verschwinden und aus dem Haus sei ihnen dann Schimpf und Schande zugerufen worden von einer Frau, wörtlich zitiert, jetzt aus dem Blick, ich trage das einfach nach, um Ihnen die Dimension zu zeigen, ihr seid ein Stück Scheiße, ihr seid nur Scheiße. So hat man das von Seiten da der Angestellten des Inferno-Wirts von Grand den Blickkollegen entgegengeschleudert und man schüttelt einfach nur den Kopf über diese Zustände. Jetzt werden Sie mir vorwerfen, ja Köppel, wach mal auf, hast du noch nicht gemerkt, was in der Schweiz läuft? Vielleicht sind wir tatsächlich, wir Journalisten, noch am naivsten. Aber dass hier jetzt Franzosen offensichtlich, gemäß Darstellung des Blick, den Schweizer Journalisten den Tarif durchgibt, dass man mit dieser Brutalität und mit dieser Art und Weise einfach Berichterstatter zurechtweist, die ihren Job macht, das zeigt eben auch, was für Umstände und was für Zustände dort herrschen. Das passt eben ins Bild einer Gemeinde, die jetzt also wirklich sich geradezu Mühe zu geben scheint. Also ich rede jetzt von der Regierung, von der Gemeinderegierung, von der Stadtregierung, vor allem vom Stadtpräsidenten, die sich also wirklich alle Mühe gibt, den Eindruck zu erwecken, dass man es das Allerletzte findet, wenn jetzt kritische Fragen oder überhaupt Fragen gestellt werden. Ich habe den Fall des Gemeindepräsidenten Ferro schon angesprochen, der deutsche Reporter des Nachrichtenmagazins Der Spiegel aufs wirklich Himmeltraurigste zurechtgestaucht hat, sie zurückgewiesen hat, weil sie völlig berechtigte, legitime Fragen gestellt haben. Und diese Vorgänge jetzt mit diesem korsischen Wirte-Ehepaar, die wachsen sich ja da zum Skandal im Skandal aus. Denn wir erfahren, das bestätigen mir meine Kollegen, die jetzt im Wallis berichten, dass dieser Jacques Moretti, der Wirt, also er war der lizenzierte Wirt dieser Inferno-Bar, dieser Jacques Moretti ist in Frankreich, ist in Korsika, nicht einfach für ein Parkdelikt oder für ein paar Mal zu schnell fahren, sondern für schwerstkriminelle Vergehen verurteilt worden. Schwerstkriminalität im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen. Wie kommt so ein Mann in der Schweiz in Besitz einer Beizenlizenz? Wie kommt so ein Mann überhaupt dazu, eine Niederlassungsbewilligung zu erhalten in der Schweiz? Meine, das sind die Fragen, die sich stellen, und das ist dann auch die politische Dimension mit einer Personenfreizügigkeit, mit einer tödlichen Personenfreizügigkeit. Und ich spitze das jetzt einfach zu, weil die Behörden, die kantonalen, auch die lokalen, die regionalen Behörden zu mauern scheinen. Ich spitze das zu, und auch der Bundesrat hat sich ja schon verwedelnd eingemischt, sich selbst inszenierend, auf Betroffenheit machend. Ja, das ist eine tödliche Personenfreizügigkeit. Das ist importierte Kriminalität, die wir hier mutmaßlich sich zur Kenntlichkeit entstellen sehen. Also die Schweiz gibt hier ein für mich als Schweizer extrem besorgniserregendes Bild ab. Und die einzige tröstliche Erkenntnis vielleicht liegt darin, dass diese Missstände so krass sind, so extrem, dass man nur hoffen kann, dass sie einigen Leuten da die Augen öffnen. Also importierte, mafiöse Praktiken in einer Bar, die in keinster Art und Weise, Sie können sich nicht vorstellen, was ich da alles für Zuschriften erhalte, die in keinster Art und Weise den Brandschutzvorschriften, wie wir sie in der Schweiz haben, wie übrigens auch viele Betreiber zum Teil, wie sie klagen oder geklagt haben, fast schon schikanös auf deren Einhaltung von den Behörden zugewiesen wurde, das von ihnen verlangt wurde. Also offensichtlich hat das hier überhaupt nicht funktioniert, importiert. Und noch immer nicht sind die Hauptverantwortlichen, nämlich dieses Wirte-Ehepaar, in Gewahrsam, in Untersuchungshaft genommen worden. Wir haben eine Staatsanwältin im Kanton Wallis, die sagt, die Leute kooperieren. Nein, sie kooperieren nicht. Sie haben noch in der Brandnacht sind da bestimmte Spuren auf dem Internet, Werbebotschaften, die eben genau mit diesen funkensprühenden Champagnerflaschen unterhalb dieser leicht entflammbaren, möglicherweise illegal installierten Schaumstoff- und Schalldämpf Matten. Da wurde geworben mit solchen Filmen. Das hat man jetzt vom Netz genommen. Das ist klassische Kollusion. Ich habe mit Juristen gesprochen, die haben mir gesagt, das reiche im Grunde aus, um jemanden in präventive Untersuchungshaft zu nehmen. Abgesehen davon, dass natürlich hier auch akute Fluchtgefahr besteht. Also die Frage, ob es sich da um eine unfähige Staatsanwältin handelt, die ihre Pflichten nicht mit der dem Anlass gemäßen Ernsthaftigkeit an die Hand nimmt. Diese Wahrnehmung ist nicht von der Hand zu weisen, um es vorsichtig auszudrücken. Ich habe mich auch gefragt, was soll das, dass eine Staatsanwältin auch als Gesprächsleiterin, sozusagen als Konferenziere auftritt und hier dann immer auch gleich noch für andere gesprochen hat, zum Beispiel für den Gemeindepräsidenten, als die Frage aufkam, warum er an der zweiten oder dritten Pressekonferenz nicht mehr dabei war, hat sie sich nicht als Staatsanwältin, sondern als Pflichtverteidigerin des Gemeindepräsidenten, dessen Amtsführung hier ja auch genauestens und schärfstens unter die Lupe genommen werden muss, betätigt und gesagt, ja, er sei ja bei der ersten Medienkonferenz dabei gewesen und habe alle Fragen beantwortet. Hat doch nicht alle Fragen beantwortet. Was ist das für ein Auftreten? Auf die Gemeinde Ekran werden, ist auch noch eine Dimension des Falles, werden jetzt natürlich unglaubliche Klagen zukommen. Da sind Leute, vielleicht lebenslange IV-Fälle dabei, die gezeichnet sind, nicht nur fürs Leben, sondern auch behindert in ihrer Lebensführung. Das muss man bezahlen. Das hat gewaltige Kosten. Ich gehe davon aus, dass es Sammelklagen geben wird, auch gegen die Gemeinde. Darum vielleicht auch diese Auftritte, weil man spürt, dass hier etwas nicht stimmt und jetzt hat man Angst und möchte das nicht aufdecken. Ist dann da überhaupt noch die Gewähr gegeben, dass das aufgedeckt wird? Und wenn die Medien eben weiterhin mit den Samthandschuhen berichten, ja, dann ist da eben auch nichts zu machen, meine Damen und Herren. Das ist eine Primäraufgabe der Medien, hier eben aus Respekt, um jetzt diesen Begriff auch mal zu verwenden, aus Respekt gegenüber den Opfern eine schonungslose Aufklärung einzufordern. Und noch immer habe ich nicht den Eindruck, dass der Wille da auf Seiten der Behörden vorliegt. Gewaltige Kosten. Wer bezahlt das? Kann das die Gemeinde Ekran bezahlen? Muss am Schluss dann der Bund dafür haften? Vermutlich wird es auf das hinauslaufen, dass dann der Schweizer Steuerzahler diese gewaltigen Kosten, diese Opferkosten zu tragen hat. Das sind Dinge, die man einfach sich mal vor Augen führen muss. Das kommt alles auf uns zu. Jede Fasnachtsdekoration, hat mir ein Feuerwehrmann geschrieben, untersteht strengeren Auflagen als das, was er jetzt da gesehen habe in diesem Horrorkeller von Grand mit den viel zu engen Fluchttreppe, mit einer Türe, die nach Bildern, die wir gesehen haben, nach innen aufgeht. So wird das auch von Augenzeugen geschildert, dass man das gar nicht aufgebracht haben, sei man übereinander gestürzt. Neben dem Material und dieser explosionsartigen Feuerverbreitung, die die jungen Menschen wie in einem Hochofen verglühen ließ. Unfassbar. Wir hören, dass das Kinderspital in Zürich Opfer zu verarzten, zu versorgen hat. Kinderspital, die Frage der Alterslimiten, was ist denn da gelaufen? Abgetauchter Gemeindepräsident und dann noch ein Bundesrat, Beat Jans. Da haben mir jetzt Leser zugeschickt Bilder und Aussagen, dass er noch lachend durch Grand gelaufen sei an jenem besagten Tag. Also auch die Benimmregeln sozusagen, wenn man schon dahin geht, um sich gewissermaßen gutmenschlich zu inszenieren. Nicht einmal diese Professionalität ist da gegeben. Und das andere haben wir schon besprochen, immer diese Betroffenheitsmarkierung. Ich bin nicht gegen Betroffenheit, ich bin nicht gegen Mitgefühl, aber es ist mir immer verdächtig und ich werde immer skeptisch und sehr misstrauisch, wenn Politiker so demonstrativ ihr Mitgefühl hier zur Schau stellen. Und meistens ist das eben auch damit verbunden, eben eine Art Abwehrwand herzustellen und die Journalisten einzuschüchtern, ja, keine kritischen Fragen aufkommen zu lassen. Man sagt dann, das sei respektlos gegenüber den Opfern. Dabei ist das sozusagen respektvoll gegenüber den Opfern natürlich, weil die wollen antworten, aber vielleicht weniger respektvoll gegenüber den Verantwortlichen und den möglicherweise Schuldigen. Denen gebührt auch der Respekt. Aber einen Respekt, den sie sich zuallererst verdienen müssen durch ihre nicht zu beanstandende Amtsführung. Also hier wird vieles durcheinander gewirbelt und diese Betroffenheitsinszenierung soll ja immer noch etwas Einschüchterndes, Abschreckendes und eben Selbsterhöhendes haben. Deshalb ist das sehr, sehr kritisch zu beurteilen. Was auch nicht nachvollziehbar ist in diesem Zusammenhang meines Erachtens, was man, also was zumindest ich abwegig finde, ist jetzt die offenbar neueste Tendenz in der Politik, Veranstaltungen abzusagen, die jetzt geplant gewesen wären. Es war ein Fehler, dass der Bundespräsident Guy Parmelin, der sonst einen guten Auftritt gehabt hat, meines Erachtens in der ersten Medienkonferenz, dass dieser Bundespräsident seine Neujahrsansprache einfach ausgesetzt hat. Wir haben gehört, dass auch die Sozialdemokraten ihre Jahresanfangspressekonferenz am Dreikönigstag, nämlich heute, abgesagt haben, aus Gründen der Pietät gegen den Opfern von Grand. Vielleicht auch aus Frustration darüber, dass in Venezuela das Maduro-Regime gestürzt wurde. Maduro, der Nachfolger von Hugo Chavez, der ja ein politisches Idol vieler Jungsozialisten und ich glaube auch jener ehemaligen Jungsozialisten war, die heute in der SP das Zepter führen. Als Grund für die Verschiebung wird angegeben, dass die Katastrophe von Grand. Ich finde das falsch. Was ist das für ein Politikverständnis, wenn man bei einem schrecklichen Ereignis plötzlich einen Auftritt absagt? Möchte man damit mitteilen, dass Politik eine Schönwetterveranstaltung ist, dass Politiker einfach nichts sagen sollen, dass das Leben nicht weitergeht? Natürlich geht das Leben weiter. Man muss sich damit beschäftigen und muss eben auch solche Ereignisse dann einbetten können in Standortbestimmungen und Auftritte. Also hier der Bundespräsident der SVP auf einem falschen Kurs, aber eben auch die SP-Politiker und auch andere Veranstaltungen. Das ist auch ein Teil dieser Rücksichtnahme auf einen selber. Ist ja nicht Rücksichtnahme auf die Opfer, sondern Rücksichtnahme auf einen selber, weil man selber vielleicht nicht mit dieser Führungsaufgabe fertig wird, angesichts so eines Ereignisses etwas Intelligentes und Wichtiges und vielleicht auch Richtungsweisendes sagen zu können anfangs Jahr. Und ich glaube, dieses Jahr wirft viele Fragen auf. Nicht nur wegen der mutmaßlich verbrecherischen Brandkatastrophe von Grand, sondern auch aufgrund der ganzen geopolitischen Entwicklungen, die wir beobachten, die wir diskutieren, auf die wir uns einen Reim zu machen haben, gerade auch in der Schweiz. Nun ist am Dienstag heute noch eine Medienkonferenz von den Gemeindebehörden in Grand zu erwarten. Da sind wir gespannt. Ich werde das leider nicht persönlich mitverfolgen können, da ich noch in Ungarn dann bin und zurückfliege in die Schweiz, so Gott will und alles klappt. Also das wird sicherlich auch nochmal interessant sein in diesem Zusammenhang. Lassen Sie mich noch kurz, die Sendezeit geht zu Ende, lassen Sie mich noch kurz etwas sagen zu dieser Medienkonferenz des ungarischen Premierministers Viktor Orban in Budapest. Beeindruckend. Riesiges Medienaufkommen im Karmeliterkloster, das ist der Regierungssitz, Alten Schloss oberhalb von Budapest. Viktor Orban, 2,5 Stunden. Zuerst kurzer Vortrag, dann Rede und Antwort. Große Medienphalanx international. Briten, Amerikaner, Franzosen, Deutsche aus vielen Ländern. Alle Plätze besetzt, sehr viele Fernsehkameras. Zeigt, dass die Aufmerksamkeit und der Respekt vor diesen Politikern sehr, sehr groß ist. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die Fragen, die dann kamen, nicht so feindselig waren, wie ich das erwartet hätte. Möglicherweise sind die Mainstream-Journalisten auch schon etwas vom hohen Ross heruntergestiegen, angesichts der Tatsache, dass Viktor Orban eben in sehr vielen, vielleicht in allen Dingen, die er sagt, immer wieder durch die Wirklichkeit bestätigt wird. Was waren seine wichtigsten Aussagen aus Sicht der Schweiz? Erstens, wir treten in ein neues Zeitalter rein. Das ist vielleicht immer etwas hochgehängt, aber vielleicht auch nicht ganz falsch. Er hat gesagt, die Zeit der liberalen Weltordnung ist vorbei. Jetzt ist das Zeitalter der Nationen. Und Ungarn, wir sind gewissermaßen Vorbot. Dann ist dieses tatkräftige Phänomen, so hat das bezeichnet, das tatkräftige Phänomen der amerikanischen, des Angriffs auf Venezuela sei Ausdruck eben dieser Tatsache, dass die Großmächte jetzt ihre Einflusssphären konsolidieren. Das Völkerrecht ist hier eben nicht die letztentscheidende Größe. Ich sage immer, es ist erstrebenswert, aber das Völkerrecht ist immer umstritten und Großmächte setzen sich über das Völkerrecht hinweg, wenn sie ihre Interessen bedroht sehen. Das machen die Russen. wenn Sie das Gefühl haben, dass die NATO sich zu sehr in der Ukraine einmischt, das hätte dann destabilisierende Wirkungen auf Russland. Da gibt es aus russischer Sicht viel dazu zu sagen. Das ist aus der Luft gegriffen, das ist aus russischer Sicht korrekt. Aber wenn man die russische Sicht nicht wahrnehmen will, dann darf man da natürlich nichts entsprechend darüber sagen. Die Amerikaner sehen ihre Interessen und ihre Einflusssphäre bedroht dadurch, dass eben die Venezolaner unter Maduro mit den Russen und mit den Chinesen Energiedeals gemacht haben. Die wollen nicht, dass das Öl aus Venezuela, aus ihrer Einflusssphäre an die Rivalen, als die, an die möglichen Gegner verkauft wird. Also gehen Sie rein, das habe ich Ihnen von Anfang an gesagt, das ist Geopolitik. Und Marco Rubio hat es von Anfang an gesagt, der Außenminister, es geht um die Einflusssphäre. Wir sind die Vormacht des Westens und Südamerika gehört zum Westen. Und wir lassen da nicht zu, dass da reingefunkt wird. Und es geht uns auch ums Öl, die Sicherheit, die Energiesicherheit. Das sind so ganz wesentliche, elementare Dinge, die man bei uns etwas außer Kraft gesetzt hat. Also wir sehen eine Welt, eine neue Weltordnung. Die Chinesen, die Russen teilen das Ganze auf sich auf. Unter sich auf könnte sein, dass die Russen jetzt eben die Ukraine bekommen, die Chinesen Taiwan, das werden wir sehen. Und das wird offensichtlich unter diesen drei Leviathanen akzeptiert. Und die Frage ist in diesem Zusammenhang, ja, wie muss sich die Schweiz positionieren? Und Viktor Orban hat gesagt, und das ist auch wichtig, wir versuchen mit den Großen gute Beziehungen aufzubauen, wir versuchen mit denen gut auszukommen, mit China, mit Russland, mit Amerika. Das ist wichtig heute. Und ich habe mich gefragt, ja, was machen eigentlich unsere Behörden, um mit den Großmächten sich in ein gutes Einvernehmen zu setzen? Ich sehe da sehr viel moralisierende, überhebliche Politik, neutralitätsfeindliche Politik, die nicht im Interesse der Schweiz ist, dieses ganze Dreinreden, sich aufblustern. Die Schweiz ist kein Schiedsrichter der internationalen Politik, sie ist kein Schiedsrichter auch des Völkerrechts. Des Völkerrechts, das sowieso immer nur Ausdruck der Machtverhältnisse ist und eben nicht sozusagen ein eherner, gewissermaßen göttlicher Standard, der nicht von den Menschen immer wieder zurechtgebogen und zurechtgelogen wird. Das ist die Situation. Darüber kann man klagen, man kann darüber jammern, aber man kann vielleicht auch versuchen, sich mit dieser Realität einfach mal abzufinden und dann das Richtige zu tun. Und was er auch noch gesagt hat, und das hat er sehr stark betont, dass die EU im Begriff sei, einen Krieg zu führen, sich in den Krieg zu ziehen gegen Russland, und die EU sei da gewissermaßen schon entschieden auf dem Kriegstrip. Man habe die Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt, man unterdrückt, ich habe ihn angesprochen, auf den Fall Jacques Beau, ob er das kannte, wie er das interpretiert. Ja, die Demokratie sei auf Talfahrt, hat Viktor Orban gesagt. Das sei für ihn nichts Überraschendes, dass so etwas passiert. Ungarn würde solche Sanktionen nicht übernehmen. Aber das sind alles Symptome einer kriegerischen Verhaltensweise, auch einer zunehmend autoritären Verhaltensweise, einer Verhaltensweise, die tatsächlich auch einer Rhetorik, die sehr, sehr kriegerisch ist in der Europäischen Union. Und er hat sich dann positioniert, hat gesagt, jetzt verständlich vor den Wahlen, wenn ihr mich wählt, wählt ihr den Frieden, wenn ihr meinen Gegner wählt, wählt ihr die EU und dann wählt ihr den Krieg. Jetzt sage ich als Schweizer, ich bin etwas skeptisch und ich glaube nicht, dass die EU vielleicht mit dieser Schärfe dann überhaupt in der Lage ist, in den Krieg zu ziehen. Aber können wir dieses Risiko eingehen? Können wir uns einfach darauf verlassen? In der Zuspitzung, aber eben, wir sind in einem Wahljahr, trifft hier Viktor Orban schon eine wesentliche Realität, die man in der Schweiz meines Erachtens viel zu wenig ernst nimmt, viel zu wenig zur Kenntnis zu nehmen bereit ist, nämlich die Tatsache, dass eine Annäherung an die Europäische Union auch eine kriegerische Vergiftung der Schweiz mit sich bringen würde. Das sind vielleicht ein paar Erkenntnisse hier noch von der Medienkonferenz. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielleicht fällt mir dann in der internationalen Ausgabe noch etwas auf, was ich nicht erwähnt habe. Schauen Sie rein. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Und wir sehen uns spätestens morgen wieder. Ich habe noch eine kleine Zusammenfassung der Orban-Medienkonferenz gemacht mit einer Spezialeinschaltung aus Budapest. Können Sie sich ja auch noch anschauen und auf unseren online schriftlichen Kanälen ist auch ein Bericht über diesen Vorgang von mir auf dem Netz bei Weltwoche abrufbar. Merci vielmal, bis bald, einen guten Start in diesen Dienstag.